Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Wohin mit 250.000 wertvollen Büchern über Kunst und Fotografie? Die Kunst- und Museumsbibliothek in Köln muss diese Frage schleunigst beantworten, denn ab Sommer muss das Haupthaus dieser so bedeutenden Bibliothek saniert werden. Die Kölner Kulturpolitik hatte das Thema jahrelang auf dem Schirm und nun drängt die Zeit. Dazu gleich ein Gespräch mit Yilmaz Civior, dem Direktor des Museum Ludwig. Dann sprechen wir über eine Intervention am Wilhelm-Busch-Museum in Hannover. Karikaturisten haben dort an den Terroranschlag auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo vor 10 Jahren in Paris erinnert. Und wir sprechen mal wieder über den schwierigen Umgang bei der Klärung von geraubter Nazikunst. Die sogenannte Limbach-Kommission soll durch ein Schiedsgericht ersetzt werden. Dagegen regt sich Protest. Zu den Kritikern zählt der Historiker Konstantin Goschler. Wie er argumentiert, auch das werden wir in dieser Fazitstunde hören. KMB. Diese drei Buchstaben haben in der Kölner Kunstszene und weit darüber hinaus eine große Bedeutung. KMB, das steht für die Kunst- und Museumsbibliothek in Köln. Sie hat mehr als 550.000 Bände, vor allem zu moderner und zeitgenössischer Kunst und Fotografie. Sie gehört zu den bedeutendsten Kunstbibliotheken Deutschlands. Und nun, das befürchten Kenner der Szene, droht der KMB ein ungewisses Schicksal. Denn Mitte des Jahres müssen 250.000 Bücher umziehen aus dem zentralen Standort in der Kölner Innenstadt, fast die Hälfte des Bestandes. Das Gebäude dort ist sanierungsbedürftig. Doch unklar ist, wohin diese Bücher kommen. In eine, wie es so schön im Behördendeutsch heißt, Interimsliegenschaft? Oder werden sie vielleicht sogar in einem Depot eingelagert? Eine Initiative fordert nun in einer Petition, weiterhin den freien Zugang zu gewährleisten, und zwar nicht irgendwo JWD, sondern zentral in der Innenstadt Köln. Über die Bedeutung der Bibliothek und die Hintergründe dieser Unruhe möchte ich nun mit Yilmaz Civior sprechen. Er ist der Direktor des Museum Ludwig und hat die Petition auch unterzeichnet. Herr Civior, guten Abend.
Guten Abend.
Die Kunst- und Museumsbibliothek ist eine unerschöpfliche Wissens- und Inspirationsquelle. Das sagt der Maler Gerhard Richter. Schildern Sie uns doch zunächst mal die Bedeutung dieser Bibliothek. Was macht sie so wertvoll?
Ja, die Kunst- und Museumsbibliothek der Stadt Köln ist für das Museum Ludwig eine zentrale Arbeitsgrundlage. Unsere Restaurierung, Dokumentation, das gesamte kuratorische Team, die Vermittlung, viele mehr. Wir arbeiten tagtäglich mit dem Bestand der Bibliothek und die ermöglicht uns, ein fundiertes Programm, ein kunsthistorisches Programm zu realisieren. Das ist erstmal quasi ganz eigennützig gesprochen. Und ich bin ja nur eins der Kölner Museen oder vertrete nur eins der Kölner Museen, die Bibliothek dringend brauchen und benutzen. Ich weiß nicht, ob das in der Stadt, in der Politik hier auch so gesehen wird, die Bedeutung der Bibliothek. Sie ist nämlich mit ihrem unglaublich großen Bestand, also fast über eine halbe Million Bände, wirklich international, weltweit gehört sie dazu, den herausragenden Bibliotheken. Ich veranschauliche das, indem ich sage, die Bibliotheken des Centre Pompidou in Paris oder die vom MoMA, die sind vergleichbar von ihren Beständen mit der Bibliothek der KMB. Mhm. Also das bedeutet also, einerseits für eine allgemeine Öffentlichkeit ist diese Bibliothek von herausragender Bedeutung, einfach um dort Bücher zu konsultieren, aber auch ganz besonders für die Kölner Museen und auch die internationalen Museen, die auch teilweise Zugriff darauf haben, auf diese Bibliothek, ist sie wirklich von zentraler Bedeutung.
Also für die Öffentlichkeit, dann für die Museumsmenschen, für die Museumsleute, die damit arbeiten, mit diesem Bestand, und natürlich auch für die Forscher.
Absolut. Es geht auch, wir hören ja viel berechtigterweise das Thema der Restitution, also auch gerade durch den Zweiten Weltkrieg, durch die Nazis, beschlagnahmte Arbeiten, Kunstwerke. Und da geht es vielfach darum, dass die nur erforscht werden können mit dem Werkzeug der KMB, mit dem großen Bestand der KMB. So beispielsweise Auktionshäuser frequentieren die Bibliothek sehr stark, denn wie sollen sie etwas überprüfen, wenn sie nicht die Literatur zur Hand haben? Und man spricht heute, vieles ja sei im Internet verfügbar. Das ist sicher nicht der Fall. Also es ist vieles verfügbar, aber es ist so vieles wirklich, was in diesen alten Auktionskatalogen und in den historischen Ausstellungskatalogen nur dort zu finden ist, was die Provenienz beispielsweise betrifft. Deshalb ist es ganz zentral wichtig, dass diese Institution nicht nur erhalten, sondern auch zugänglich bleibt.
Also auch für die Provenienzforschung ganz, ganz wichtig, diese Bibliothek in Köln. Sie hat ja jetzt schon mehrere Außenstellen. Sie ist auf mehrere Außenstellen verteilt, Herr Givior. Jetzt könnte man natürlich fragen, was ist denn so gravierend, wenn jetzt eine weitere Außenstelle dazu käme?
Das Problem ist ja im Moment, dass die de facto nicht vorhanden ist. Also sie muss ausziehen aus dem Kattenbuch, was ungefähr die Hälfte fast des gesamten Bestandes ist, was auch ein riesiges logistisches Herausforderung ist. Und man muss jetzt handeln. Deshalb hat sich, glaube ich, auch diese Initiative dieser jungen Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, Kulturschaffenden in Köln geformt, weil sie ihnen bewusst ist und uns bewusst ist, dass wir natürlich, um diesen Umzug von solchen Mengen an Büchern zu planen, muss man jetzt das Umzugsunternehmen oder möglichst bald beauftragen. Und diese Zwischennutzung noch nicht mal ist im Moment noch nicht sicher. Also man hat noch keine Liegenschaft angemietet. Und das ist das Problem. Ich glaube, deshalb versucht jetzt auch, und das finde ich auch sehr unterstützenswürdig, die Initiative, die Politik noch mal wachzurütteln. Sie muss hier wirklich handeln, um erstmal diese Zwischennutzung zu gewährleisten und dann vor allem aber, dass es eine längerfristige Lösung für dieses ja schon seit vielen Jahren bekannte Problem gibt.
Und man muss natürlich sagen, ein wichtiger Teil ist auch in einer Präsenzbibliothek natürlich zu erleben oder zu nutzen. Also man braucht Lesesäle.
Auf jeden Fall. Und man hat ja schon einen Lesesaal, musste man schließen, im Museum für angewandte Kunst, wegen der Renovierung dort. Ich kann das sagen, wir haben ja im Museum Ludwig auch einen Lesesaal bei uns in der Bibliothek oben und der ist sehr häufig ausgebucht. Das heißt also, das wird frequentiert und so ein Lesesaal macht natürlich nur Sinn, wenn man auch die Bücher, die man, da sind ja nur sehr wenige in Präsenz in diesem Lesesaal, man fordert die an. Und nur wenn die, wie gesagt, zugänglich sind, diese Bücher, dann also vom Team der Kunst- und Museumsbibliothek dorthin gebracht werden kann, nur dann macht es wirklich Sinn. Und da hilft ein Depot, diese Dinge kursieren gerade, dass man es einlagert in Kisten, hilft dann natürlich überhaupt nichts, weil da kommt man nicht mehr ran.
Jetzt gibt es auch so ein paar Namen, die da genannt werden als mögliche Standorte, also zum Beispiel die ehemalige Kaufhofzentrale. Ist es sinnvoll, über so konkrete Orte zu sprechen oder muss da erstmal eine grundsätzliche Entscheidung des Trägers, nämlich der Stadt Köln, bei?
Nein, man muss ganz dringend über konkrete Orte sprechen, weil wie gesagt, die Zeit extrem pressiert. Also man braucht doch sehr dringend jetzt eine Lösung. Und wenn, sagen wir, die ehemalige Kaufhofzentrale, wenn die jetzt, so sieht es wohl aus, nicht so schnell verfügbar ist, denn wir reden von Sommer, also von Juli diesen Jahres, ab dann ist die Kündigung, also dann muss die Bibliothek dort raus, bis dahin muss der Umzug auch vollzogen sein. Also wir müssen jetzt wirklich ganz konkret über konkrete Orte auch sprechen.
Die Stadt Köln ist der Träger. Kann man das, was Sie so schildern, zusammenfassen, Herr Givior, mit der ja leider traurigen Aussage, die Kulturpolitik, die Kölner Kulturpolitik hat das irgendwie verschlafen, dieses Thema?
Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Das ist ja schon, dass die Kölner Kulturpolitik da schon lange sich auch mit beschäftigt und immer wieder mit beschäftigt. Nur jetzt gilt es wirklich, da auch Fahrt aufzunehmen. Und ich glaube, deshalb ist es, es ist keine Kritik jetzt dieser Initiative an der Kölner Kulturpolitik, sondern wirklich ein Wachrütteln und hier, ihr müsst jetzt handeln, sonst ist dieser wirklich große Schatz nicht zugänglich.
Die KMB, die Kunst- und Museumsbibliothek in Köln und ihre ungewisse Zukunft, das zentrale Gebäude, wird ab Sommer saniert. Yilmaz Givior war das, der Direktor des Museums Ludwig in Köln. Ich danke Ihnen, Herr Givior, für das Gespräch.
Sehr gerne, vielen Dank.
Heute vor 10 Jahren der Überfall auf das Satiremagazin Charlie Hebdo. Und das war nur der Auftakt. Dann 2 Tage später die Morde im Supermarkt mit koscheren Waren in Paris. Dann der Anschlag auf den Konzertsaal Bataclan und später auch der Massenmord mit einem Truck in Nizza. Purer Terror mit der Absicht, Angst und Schrecken zu verbreiten. Wir blicken nach Paris und hören von Christiane Kess, wie Frankreich an die Morde in der Redaktion von Charlie Hebdo heute vor 10 Jahren erinnert hat.
Im 11. Pariser Arrondissement stehen Präsident Emmanuel Macron, mehrere Minister und die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo vor dem Haus, in dem Charlie Hebdo seinen Redaktionssitz hatte. Zwei Polizisten spielen Trompete und Trommel zum Gedenken an die Toten. Am 7. Januar 2015 stürmten die Terroristen Sherif und Said Kouachi die Redaktionssitzung der Satirezeitung. Sie erschossen 12 Menschen, darunter die Karikaturisten Cabu, Sharp, Honoré, Tinius und Wolin. Ihre Porträts sind an die Hauswand gezeichnet. Die Namen der Opfer werden verlesen. Eine schlichte Gedenkzeremonie, so haben es sich die Angehörigen gewünscht. Keine Ansprachen, nur Blumenkränze werden niedergelegt. Eine Schweigeminute, dann die Marseillaise. Ein Mann steht nachdenklich am Rande der Zeremonie. Er wollte unbedingt vorbeikommen. Seitdem ich 17 bin, habe ich Charlie Hebdo gelesen. Die Karikaturisten haben mein politisches Bewusstsein geprägt und mich offen gemacht für die Meinungsfreiheit. Ich wollte auf alle Fälle hierher kommen, um sie zu ehren und den Terroristen zu sagen, wir sind noch immer da und wir werden nicht aufgeben. 200 Meter weiter sammeln sich die politischen Vertreter wieder zu einem Gedenken. Hier auf dem Boulevard Richard Lenoir erschossen die Terroristen auf der Flucht den Polizisten Ahmed Merabe. Etwas später werden die Opfer des koscheren Supermarktes im Osten von Paris geehrt. Ein weiterer Terrorist, Amedi Coulibaly, nahm hier 2 Tage nach dem Attentat auf Charlie Hebdo mehr als 20 Geiseln. 4 Menschen erschoss er, nachdem er am Tag zuvor eine Polizistin getötet hatte. Viele Wunden sind bis heute nicht geheilt. Das Satiremagazin Charlie Hebdo aber gibt es immer noch. Mit einer Spezialausgabe machen die Karikaturisten klar, wir sind unverwüstlich.
Aus Paris war das Christiane Kess. Gestern haben wir hier in Fazit von der Korrespondentin Julia Borutta gehört, wie sie diese schrecklichen Tage vor 10 Jahren erlebt hat. Auch für Journalistinnen und Journalisten eine psychisch extrem belastende Arbeit, da sie ja immer sehr nah dran sind an den Ereignissen und den Menschen. Jetzt wollen wir das Thema aus einer gewissen Distanz betrachten. Das Museum Wilhelm Busch in Hannover hat mit einer künstlerischen Intervention an diesem Anschlag erinnert und dabei auch über Kunstfreiheit, Zensur und die Rolle von Satire nachgedacht. Alexander Budde berichtet.
Und dann sagt er mit sanfter Stimme: Ich trage meine Dreadlocks am Sack, ihr Awareness-Faschisten. Oh, das könnte ein guter Titel für unsere nächste Platte sein, denke ich. Und dann schleudere ich den Hut weg und stürze mich mit den anderen in die beginnende, sehr wohltuende Schlägerei.
Dicht gedrängt lauscht das Publikum am Abend dem Schriftsteller und Kolumnisten Kersten Flenter. Aus seiner Feder stammt ein Text, in dem es um die Kunstfreiheit geht, aber vielmehr noch um lustvolles Revoltieren gegen Sitte und Feingefühl. Die Illustratorin Emma H. Kemper setzt ihre Eindrücke simultan in Bilder um. Das Museum Wilhelm Busch in Hannover zeigt 24 Werke deutschsprachiger Karikaturistinnen und Karikaturisten, für diese besondere Schau in die reguläre Sammlung gehängt. Den Anstoß zu dieser künstlerischen Intervention hat der österreichische Karikaturist und Cartoonist Oliver Ottitsch gegeben, erzählt Museumsdirektorin Eva Jandl-Jörg.
Er hatte einen starken Bezug gehabt zu Charlie Hebdo, weil das seine Vorbilder waren.
Ottitsch arbeitet unter anderem für Publikationen wie Stern, Titanic und Nebelspalter.
In den Jahren seit dem Charlie-Attentat haben die damit verbundenen Themen immer mal wieder Platz in meinen Cartoons gefunden,
antwortet Ottitsch schriftlich auf unsere Anfrage.
Der Versuch mancher, möglichst schnell wieder wegzusehen, um den Islam nicht als identitätspolitisches Problemkind zu thematisieren, trotz der Eroberungsmentalität und Affinität zur Gewalt als Züchtigungsmittel seiner eifrigsten Proponenten, hinterließ auch im Bereich des Cartoon eine Kritiklücke, die anstandshalber zumindest mit ein paar Zeichnungen gefüllt werden musste. Aus Liebe zu Charlie und dessen autoritätszersetzender Lust am Schabernack.
Die Überlebenden von Charlie Hebdo haben ihre Leser aufgerufen, eigene Karikaturen über Gott und Religion einzureichen. Wen wundert's?
Was sollen sie denn sonst machen als Sonderausgabe zum 10. Jahrestag? Eine Kritik der scheußlichsten Blumenbouquets der vergangenen Dekade?
Ich will davon reden.
Im Museum zieht die Gruppe weiter zum nächsten Werk. Miriam Wurster hat einen Cartoon gezeichnet, in dem eine Frau unter einer Burka sitzt und dabei eine Ausgabe von Charlie Hebdo liest.
Ich wollte gerne, dass die Frau zu sehen ist, die Person, die uns gleich ist, die aber eben unter diesem Korsett Burka in Anführungszeichen versteckt ist, aber sich dann doch die Freiheit nimmt.
Eine Zeichnung von Till Mette zeigt zwei Männer in Anzügen. Der Chef hinter dem Schreibtisch trägt ein Kopftuch und sagt, ihr Erscheinungsbild provoziert die Islamisten. Wollen sie, dass wir alle in die Luft fliegen? Anstatt sich zu behaupten, Anpassung bis zur Selbstaufgabe. Mette beschreibt, wie er durch das Spannungsfeld aus kompromissloser Satire, gesellschaftlichem Konsens und politischen Zwängen navigiert.
Das ist das Letzte, was mir in den Kopf kommen würde, dass ich mich selber zensieren würde. Man ist sich aber sehr bewusst, welche Zielgruppe man ansprechen will. Frankreich hat eine andere Tradition als Deutschland. Das andere ist, bei diesem Thema gegen den Islamismus sind ja auch Leute im Boot auf einmal, die man dem völkisch-rechtsradikalen Lager zuordnen kann. Da gibt es dann Allianzen, die einem auch etwas ungeheuer vorkommen können.
Satire muss Widerstand auslösen, sonst bleibt sie wirkungslos, betont die Museumsdirektorin Eva Jandl-Jörg. Natürlich spaltet sie. Genau das ist ihre Aufgabe. Menschen herausfordern, damit sie eine Haltung dazu finden. Wie an diesem Abend in Hannover.
Das wollen wir den Besucherinnen vermitteln. Ihr habt eine eigene Stimme, erhebt sie kritisch, sprecht miteinander, interessiert euch für euer Gegenüber, Annäherung, Zusammenhalt, Solidarität.
10 Jahre danach, Karikaturisten in Hannover erinnern an den Anschlag auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo, Alexander Budde berichtete.
Fazit.
Bei einer Klausur im Herbst in Meseberg hatte sich die Ampelkoalition darauf verständigt, die beratende Kommission im Zusammenhang mit der Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgutes zu reformieren. Das ist ein wahrlich sperriger Titel für dieses Gremium. Die Kommission ist besser bekannt unter dem Namen Limbach-Kommission nach ihrer ersten Vorsitzenden Jutta Limbach. Seit 20 Jahren gibt es die Kommission und in dieser Zeit wurden ganze 23 Fälle entschieden und das vor dem Hintergrund von vielen tausend Kunstwerken, die von Nazis erpresst oder geraubt wurden und deren Verbleib noch immer ungeklärt ist. Wir haben mehrfach über die Kommission berichtet, das große Thema natürlich Provenienzforschung und Restitution. Inzwischen haben die Kulturminister der Länder und die Kulturstaatsministerin Claudia Roth entschieden, ein Schiedsgericht einzusetzen, das über Restitutionsansprüche jüdischer Beraubter entscheiden soll. Heute wurde ein offener Brief nun an Olaf Scholz veröffentlicht mit der Forderung, das Vorhaben, diese Schiedsgerichte zu etablieren, nicht mehr vor den Wahlen im Kabinett zu beschließen. Unterzeichnet wurde dieser offene Brief von Juristen und Historikern, darunter auch von Konstantin Goschler. Der Historiker ist Professor für Zeitgeschichte und Lehrstuhlinhaber an der Ruhr-Universität in Bochum. Sein Band Schuld und Schulden gilt als Standardwerk zur Geschichte der Politik der Wiedergutmachung für NS-Verfolgte in Deutschland seit 1945. Und er ist am Telefon. Herr Goschler, guten Abend.
Guten Abend, Herr Röhlke.
Die Reform der beratenden Kommission ist von vielen Seiten ja begrüßt und als notwendig erachtet worden. Der wichtigste Kritikpunkt war ja, dass die Kommission nur tätig werden kann, wenn beide Seiten, also die ehemaligen Eigentümer und die jetzigen Besitzer, diese Kommission anrufen, was aber selten geschehen ist. War denn die Limbach-Kommission trotzdem aus Ihrer Sicht ein gutes Instrument?
Nun ja, die Limbach-Kommission oder die beratende Kommission war sicherlich ein guter Anfang und sie hat sich auch großen Respekt verschafft. Also die Kommission selber ist, glaube ich, nicht so sehr das Problem, sondern vielmehr die Konstruktion, innerhalb derer sie arbeiten musste. Sie haben ja schon darauf hingewiesen, beide Parteien mussten sie anrufen, damit sie überhaupt tätig werden konnten. Also wenn eine Seite, also normalerweise das Museum, das das Bild gerade hat, sagt, wir haben kein Interesse dran, dann konnte die Kommission auch nichts machen. Von daher war der Hintergrund der jetzigen Bemühung ja eigentlich, die beratende Kommission zu stärken, ihr mehr Gewicht zu geben. Und dieser Brief bezieht sich eben darauf, dass dieses Vorhaben gescheitert ist.
Die Kommission sollte also die Aufgabe erfüllen, Streitfälle zu schlichten, also kein Schiedsgerichtsverfahren durchführen. Also ein einvernehmliches Vorgehen war eigentlich damals das Ziel.
Ja, im Prinzip schon, aber das hat natürlich vorausgesetzt, dass beide Seiten sich schon im Grunde genommen einig sind, die Verhandlungen überhaupt führen zu wollen. Aber das ist also, um ein etwas simples Beispiel zu nehmen, so wie wenn Sie einen Autodieb fragen müssten, ob er jetzt Lust hat, mit Ihnen darüber zu verhandeln. Und wenn er das eben nicht will, dann wird eben auch nicht verhandelt, ja.
Jetzt also sind Schiedsverfahren geplant. Welche Probleme sehen Sie denn? Warum ist denn das neue Verfahren schlechter, wie es ja in diesem offenen Brief jetzt heißt?
Also erstmal der ganze Prozess, in dem dieses neue Schiedsgericht sich ausgedacht worden ist, war höchst intransparent. Da hätte man sicherlich mehr tun können. Aber was nun dabei rausgekommen ist, ist am Ende etwas, was erstmal ganz gut klingt. Nämlich nun kann dieses Schiedsgericht auch einseitig angerufen werden. Ja, das ist ja erstmal ein Fortschritt. Aber am Ende ist dann doch letztlich ein zahnloser Tiger dabei herausgekommen. Es gibt da einige Probleme. Also erstens ist gar nicht klar, wer an diesem Verfahren nun tatsächlich teilnehmen muss. Nun haben zwar Bund und Länder erklärt, dass sie alle Institutionen, bei denen sie das Sagen haben, dazu verpflichten, an derartigen Verhandlungen teilzunehmen. Der Großteil der Museen, die davon betroffen sind, ist aber kommunaler Natur. Und da ist noch ganz unklar, ob die Kommunen überhaupt mitziehen werden. Also da ist schon mal ein ganz großer Bereich ausgenommen. Abgesehen davon, dass die Frage von Bildern in Privatbesitz sowieso noch völlig ungeklärt ist. Wir reden jetzt da immer nur von Bildern, die im öffentlichen Besitz sind. Und dann gibt es weitere Probleme, die vor allem damit zu tun haben, nach welchen Kriterien überhaupt die Fälle entschieden werden sollen. Da ist ein sogenannter Bewertungsrahmen aufgestellt worden, nachdem man dann entscheiden kann, was für ein Bild oder für ein Kunstwerk soll denn nun restituiert werden oder nicht. Das ist eine ausgesprochen komplizierte Materie und die Probleme kommen eben vor allem dadurch zustande, dass viele der Fälle eben nicht mehr genau rekonstruierbar sind. Wir haben hier also ein Verfahren etabliert, das juristisch konstruiert ist, haben aber Fälle, die sich in den meisten Fällen gar nicht mehr eindeutig juristisch rekonstruieren lassen. Und da haben wir ein Spannungsfeld, das eigentlich völlig ungelöst ist. Und von daher wird dieses Schiedsgericht erhebliche Probleme haben, überhaupt Entscheidungen treffen zu können, beziehungsweise positive Entscheidungen treffen zu können. Weil der Ermessensspielraum, der nötig ist, um Fälle, die juristisch gar nicht mehr eindeutig klärbar sind, überhaupt lösen zu können. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber wie kann man sich das vorstellen? Also viele der Fälle, um die es geht, betreffen etwa sogenannte Fluchtkunst. Ja? Also jüdische Eigentümer wurden unter dem Druck der Verfolgung durch die Nationalsozialisten gezwungen, ins Ausland zu gehen, konnten in manchen Teilen dann also Bilder mitnehmen oder andere Kunstwerke. Und nun haben sie diese Kunstwerke im Ausland in der Zeit der Herrschaft des Nationalsozialismus verkauft, oftmals in großer ökonomischer Not, um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können. Und das wirft jetzt nun total komplizierte Fragen auf, die man eben juristisch nicht so einfach greifen kann. In vielen Fällen wissen wir nicht genau, wann die Bilder verkauft worden sind, zu welchem Preis und so weiter und so fort. Also nach über 80 Jahren fällt das angesichts einer Branche, die sowieso sehr, ich sag mal, zur Verschwiegenheit neigt, außerordentlich schwer, da noch Klarheit zu schaffen. Und von daher haben wir jetzt nun das Problem, dass der große Anspruch, der im Hintergrund steht, der durch die Washingtoner Erklärung von 1998 definiert wurde, nämlich hier einen fairen Ausgleich zu schaffen, der eher, sagen wir mal, moralisch definiert ist und nicht juristisch eindeutig definiert ist, den können wir hier unter diesen Umständen kaum realisieren.
Herr Koschler, Sie haben gesagt, das Verfahren, also die alte Verfahren abzuschaffen und ein neues zu installieren, dieses Verfahren war intransparent, haben Sie gesagt. Ist das ein Vorwurf an die Politik?
Ja, das ist schon ein Vorwurf an die Politik. Und letztlich zielt ja dieser Brief auch darauf zu sagen, lasst uns nochmal drüber reden und schafft eine breitere Beteiligung, damit die Probleme genauer ins Auge gefasst werden können. Also das Problem ist, dass sich hier sozusagen im Kleingedruckten Fallen und Tücken verbergen, die sozusagen hinter der hochgestochenen Verlautbarung in den vorderen Teilen dann deutlich zurückfallen. Also da wird im Grunde genommen das, was erst angekündigt wird, das, was als Fortschritt angekündigt wird, am Schluss dann wieder dementiert. Und ich glaube, das ist gefährlich. Da könnte man Verbesserungen vornehmen und da müsste man auch Verbesserungen vornehmen. Sonst kommt aus gut gemeint eben schlecht verwirklicht heraus. Und man kann schon auch sagen, es ist nicht nur überall gut gemeint, sondern dahinter stecken schon auch politische Interessen. Es gibt eben Bundesländer, die waren der Meinung, dass die beratende Kommission in ihren Entscheidungen zu großzügig war, vor allem Bayern, Sachsen und Nordrhein-Westfalen. Und die hatten eben Interesse daran, ein neues Gremium zu etablieren, das dann möglicherweise mit weniger verfolgten freundlichen Rahmenrichtlinien operieren müsste.
Es gibt ja auch vergleichbare Kommissionen in Großbritannien, in den Niederlanden, in Österreich. Arbeiten die anders? Wissen Sie da etwas, Herr Goschler? Arbeiten die vielleicht effektiver? Wäre es unter Umständen sinnvoll, die Erfahrungen, die dort gemacht werden, auch einzubeziehen?
Kurz gesagt, also ich sehe im Moment jetzt noch nicht so viele leuchtende Vorbilder, an denen man sich so orientieren könnte, in dem Sinne, dass man die einfach übernimmt und dann hat man hier eine perfekte Lösung. Zumal natürlich die deutsche Rolle einfach auch eine andere ist.
Eine besondere, natürlich. Ja.
Ja.
Der offene Brief zur Restitution von NS-Raubkunst in Deutschland kritisiert, dass die sogenannte Limbach-Kommission abgeschafft und zivilrechtliche Schiedsgerichte etabliert werden sollen. Der Historiker Konstantin Goschler war das Professor für Zeitgeschichte an der Ruhr-Universität in Bochum. Herr Goschler, Dankeschön, guten Abend.
Vielen Dank, Herr Röhlke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Thomas Jädicke.
Die EU-Kommission hat den Internetkonzern Meta davor gewarnt, das Faktencheck-Programm auf seinen Plattformen Facebook und Instagram auch in Europa einzustellen. Ein Sprecher verwies im Mitteldeutschen Rundfunk auf rechtliche Vorgaben zum Schutz vor Desinformation. Die Kommission könne etwa eine hohe Geldstrafe erlassen, wenn sich Meta nicht an EU-Gesetze halte. Der Konzern lässt den Wahrheitsgehalt von Inhalten auf seinen Plattformen in den USA künftig nicht mehr von Dritten überprüfen. Meta-Chef Zuckerberg begründete den Schritt mit einer zu hohen Fehleranfälligkeit. Nutzer sollen demnach künftig selbst die Möglichkeit erhalten, falsche oder irreführende Aussagen zu kennzeichnen. Zuckerberg kündigte zudem an, zahlreiche inhaltliche Beschränkungen bei Themen wie Migration und Geschlechterfragen aufzuheben. Er sprach von einer vollständigen Wiederherstellung der Meinungsfreiheit. Vor der Bundestagswahl am 23. Februar hat der Deutsche Kulturrat 11 Forderungen vorgelegt. Dazu gehören eine Verankerung des Staatsziels Kultur im Grundgesetz und ein eigenes Ministerium für die Kultur. Auch müsse es bei Arbeitslosenversicherung und Altersvorsorge Verbesserungen für selbstständige Künstler geben. Außerdem steht eine angemessene Vergütung für die Nutzung von künstlerischen Werken für KI-Zwecke in dem Forderungskatalog an die Politik. Kunst und Kultur könnten ein Gegengewicht zu antidemokratischen Kräften schaffen, sagte Geschäftsführer Olaf Zimmermann. Der Staat müsse die Rahmenbedingungen dafür schaffen. Der Deutsche Kulturrat ist die kulturpolitische Stimme für 285 Verbände aus dem gesamten Kultur- und Mediensektor. Das Originalmanuskript des vierten Satzes eines Streichquartetts von Beethoven war die letzte wichtige Handschrift des Komponisten in Privatbesitz. Heute hat das Bonner Beethovenhaus mit einem Festakt den Erwerb dieses Manuskripts gefeiert. Die jahrelang unter Verschluss gehaltene Handschrift werde nun der Musikwelt wieder zugänglich gemacht, sagte der Präsident des Beethovenhauses. Seit Beethoven den Satz des Streichquartetts Opus 130 vor 200 Jahren niederschrieb, hat das Dokument eine bewegte Geschichte hinter sich. Von den 1920er Jahren an im Besitz einer tschechisch-jüdischen Familie wurde es von den Nazis beschlagnahmt. Erst 2022 erhielten die Erben das Autograph zurück und verkauften es schließlich nach Bonn. Dort ergänzt es die weltgrößte Sammlung an Beethoven-Exponaten, woraus sich neue Ansätze für die Forschung ergeben könnten. Im Sommer soll das Originalmanuskript in einer Ausstellung gezeigt werden.
Fazit:
Klappt doch. Geschichten vom Gelingen.
Wie schön, es gibt auch Dinge, die klappen, auch in der Kultur. Oft hängt das mit persönlichem Engagement zusammen, mit Großzügigkeit und Solidarität. In unserer Fazitreihe Klappt doch, blicken wir jetzt nach Prag. Als Russland im Februar 2022 in die Ukraine einmarschiert ist, haben viele Tschechinnen und Tschechen sofort solidarisch reagiert. Sie haben zahlreiche Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen. Und viele Ukrainerinnen und Ukrainer, die auch jetzt noch nach Tschechien kommen, die brauchen weiter Unterstützung und sie suchen auch Gemeinschaft. Die finden sie im Kulturzentrum Svitlo. Eine Reportage von Marianne Allweis.
Es liegt mitten im Touristentrubel am Altstädter Ring in Prag. Und doch finden meist nur Einheimische den Eingang zum Skautsky-Institut, dem Institut der tschechischen Pfadfinder. Die betreiben direkt neben dem historischen Rathaus einen Ort für eigene und fremde Projekte mit Sportkursen, Konzerten und Café. Im zweiten Stock des etwas in die Jahre gekommenen Barockpalais hat das ukrainische Gemeinschafts- und Kulturzentrum Svitlo seinen Sitz. Das Svitlo auf ukrainisch Licht ist im April 2022 entstanden, erzählt Olha Cherepjuk im Büro. Die 29 Jahre alte Ukrainerin mit offenen langen Haaren und hipper Retrobrille leitet das Zentrum seit anderthalb Jahren. Sie ist von Anfang an dabei. Als der Krieg in der Ukraine begann, hat das Pfadfinderinstitut hier Spendensammlungen organisiert. Dann entstand die Idee, sich auch anders zu engagieren und einen sicheren Raum zu schaffen, in den Ukrainer kommen und sich wohlfühlen können. Neben dem Büro zeigt Olha die Bibliothek und den Unterrichtsraum. Hier wird Tschechisch gepaukt und mit tschechischen Freiwilligen wiederholt. Die Sprachen ähneln sich, haben aber doch ihre Eigenheiten. Das ukrainische Zentrum bietet außerdem rechtliche und soziale Beratung an, begleitet auf Ämter und organisiert Yoga, einen Buchclub oder einen Singkreis. Für Erwachsene, Jugendliche und Kinder. Olha ist wegen ihres Sohnes geflüchtet. Ich bin am dritten Tag des Krieges hier angekommen, weil ich meinen Sohn in Sicherheit bringen wollte. Er wird jetzt 9. Meine Eltern haben schon hier gearbeitet, deshalb bin ich nach Tschechien gegangen. Wenn ich kein Kind gehabt hätte, wäre ich zu 100% in der Ukraine geblieben. Die junge Marketing-Expertin aus Kalusch in der Westukraine hatte bei ihrer Ankunft schon Kontakte. Genau deshalb wollte sie andere unterstützen. Derzeit ist die Nachfrage besonders nach psychologischer Hilfe für Kinder groß. Kinderpsychologen sind in Prag allerdings Mangelware, außerdem extrem teuer. Das Zentrum Svitlo reagiert mit Kunsttherapie, inzwischen 4-mal pro Woche. An diesem Nachmittag basteln Kinder im Kita-Alter. Zuerst schmücken sie einen fertigen Weihnachtsstern als einfacher Einstieg. Dann füllen die Mädchen und Jungen einen Luftballon mit Reiskörnern. Es soll ein Anti-Stress-Spielzeug werden, erklärt Kunsttherapeutin Alisa. Auch sie ist vor dem Krieg aus der Ukraine geflüchtet. Die Kinder haben immer Stress, wenn sie in einen neuen Kindergarten hier gehen oder wenn sie noch keinen Platz gefunden haben. Auch die tschechische Sprache, das ist für sie immer Stress. Alle Kinder haben ein posttraumatisches Syndrom, ergänzt die Zentrumsleiterin. Wir haben hier viele Kinder, denen es schwerfällt, mit dem Sprechen zu beginnen. Nach 6 Monaten oder einem Jahr sehen wir Fortschritte. Sie sagen ihre ersten Worte oder lernen durch die Kunsttherapie, sich zu öffnen und über ihre Gefühle zu reden. Auch für Erwachsene organisiert Olha Cherepjuk psychologische Hilfe als Einzelberatung oder getarnt als Frauenkreis oder Kunsttherapie. Denn das Wort Psychologie hat bei vielen Ukrainerinnen anfangs Angst ausgelöst, erzählt sie. Der Bedarf sei immens, auch das Bedürfnis, die eigene Kultur zu pflegen. Wir veranstalten mehrmals im Jahr große kulturelle Events. Im Dezember eine Weihnachtsfeier mit Konzert und Workshops. Im August den Tag der Ukraine. Wir wollen zeigen, wie groß, interessant und schön die ukrainische Kultur ist. Und wir versuchen immer, unsere ukrainische Blase zu verlassen und Tschechen zu solchen Veranstaltungen einzuladen. Allerdings hat Svitlo nicht mehr so viele Räume und finanzielle Möglichkeiten wie früher. Die Stadt Prag hat ihre Unterstützung beendet, UNICEF auch. Das Gemeinschafts- und Kulturzentrum erhält nun Gelder vom Arbeitsministerium. Gesichert sind die allerdings nur noch für wenige Monate, klagt Cherepjuk. Zum Jahreswechsel 2023/24 haben viele Organisationen zugemacht, weil sie leider keine Mittel mehr erhalten haben. Dieser Ort hier ist jetzt also ziemlich einzigartig, auch weil wir so viele verschiedene Aktivitäten anbieten. Daher hoffe ich wirklich, dass wir ihn retten können.
Aus Prag, Marianne Allweis. In unserer Fazitreihe Klappt doch schauen wir morgen auf internationale Produktionshäuser und sehen, wie sie neues Theaterpublikum gewinnen. Die neue Rechte breitet sich europaweit in den Parlamenten aus und greift immer stärker auch nach der Macht. Das jüngste Beispiel, wir haben das gestern im Gespräch mit dem Theatermacher Milo Rau hier in Fazit besprochen, der Rechtsextremist Herbert Kickl in Österreich.
Jetzt blicken wir nach Spanien. Dort hat die rechtsradikale Partei Vox großen Zuspruch bei Wählerinnen und Wählern, keine Frage. Auch dort ändert sich nach und nach das politische Klima. Und das in einem Land, das sich noch immer schwer tut mit der Aufarbeitung seiner faschistischen Vergangenheit und des Bürgerkrieges. 1975 ist Franco gestorben, vor 50 Jahren. Ein Jahrestag, der zeigt, wie mühsam es ist, die Vergangenheit zu bewältigen. Aus Madrid, Milena Pieper.
Ein Mann in Uniform ist auf dem Cover des über 200 Seiten dicken Comics abgebildet. Blaues Hemd, rotes Halstuch, Gewehr im Anschlag. Ein republikanischer Kämpfer. Das Buch mit dem Titel La Guerra Civil Española, der spanische Bürgerkrieg, zeigt die Arbeiten des britischen Historikers Paul Preston. Vom Bürgerkrieg in den 1930ern bis zur darauffolgenden Diktatur unter Franco und deren Folgen. Einer, der in dem Buch vorkommt, ist Emilio Silva, heute ein Mann in den 60ern. Er trägt Hemd und Pullover und betrachtet das Bild auf Seite 230.
Das ist das Grab meines Großvaters und das da bin ich. Ich halte ein Foto meines Großvaters hoch. Hier steht, dass sie am 16. Oktober 1936 ihn und 12 weitere Republikaner ermordet haben.
Silvas Großvater wurde von Falangistas ermordet. Das ist eine faschistische Bewegung, die eine tragende Säule des Franco-Regimes wurde. Mehr als 100.000 Regimegegner sollen während des Bürgerkriegs und der Diktatur in Massengräbern verschwunden sein. Anfang der 2000er hat Emilio Silva eine Vereinigung mitgegründet, die nach den Verschwundenen sucht. Sein Großvater war der erste von ihnen, der identifiziert wurde, gut 25 Jahre nach dem Ende der Diktatur. Aus Silvas Sicht müsste sich vieles in Spanien schon längst geändert haben. Der Geschichtsunterricht in der Schule müsste kritischer sein. Noch immer gibt es eine Galerie mit Porträts aus der Franco-Zeit im Abgeordnetenhaus. Und auch im Stadtbild von Madrid seien die Spuren der Diktatur zu finden, unaufgearbeitet. Ein Beispiel, der 49 Meter hohe Triumphbogen im Viertel Moncloa. Errichtet wurde der in den 50er Jahren, auf Geheiß von Franco, um an den Sieg seiner Truppen zu erinnern. 2025 steht er noch immer hier, nicht weit entfernt vom Sitz des Ministerpräsidenten. Emilio Silva sagt, das sollte jeden stören, der demokratische Werte verinnerlicht hat und die Macht hat, etwas zu ändern.
Eso debería molestar a cualquier persona que tenga los valores democráticos interiorizados y que tenga poder para cambiar eso. Parece que no le molesta a nadie.
Doch es scheint, als würde es niemanden stören. Warum das so ist, damit hat sich auch der Brite Paul Preston auseinandergesetzt, der Autor des Comics über den Bürgerkrieg. Seit den späten 1960ern forscht der Historiker zu Spanien und hat auch eine Biografie über Franco geschrieben. Der Diktator habe systematisch dafür gesorgt, dass die Menschen trotz seiner Verbrechen ein gutes Bild von ihm haben, sagt Preston.
Einer der großen Erfolge Francos war, dass es ihm in den Jahren, in denen er an der Macht war, gelang, eine nationale Gehirnwäsche durchzuführen. Und natürlich gab es bei der Wiederherstellung der Demokratie, gerade weil es eine Demokratie war, keine Gegengehirnwäsche.
So habe sich die Erzählung, dass Franco Spanien vor der Sowjetunion gerettet habe, gehalten. Auch weil die Geschichte dann anders weiterging als etwa in Deutschland oder Italien nach dem Zweiten Weltkrieg.
Das Grundproblem ist, dass sich Spanien im Gegensatz zu Deutschland, Italien und Japan nicht vollständig in den Zweiten Weltkrieg einmischte. Obwohl Franco ein sehr aktiver Unterstützer der Achsenmächte war. Spanien wurde also nicht von Alliierten besetzt und deshalb gab es auch nie einen Prozess der Entnazifizierung. Das ist der Hauptgrund dafür, dass das Erbe Francos nicht verschwunden ist und wahrscheinlich auch nicht so schnell verschwinden wird.
Auch Emilio Silva, dessen Großvater im Bürgerkrieg erschossen wurde, zieht 50 Jahre nach dem Ende der Diktatur keine positive Bilanz für Spaniens Erinnerungskultur. Dem Land ist Ende der 70er zwar ein gradueller Übergang zur Demokratie gelungen, doch genau in dieser sogenannten Transition sieht Silva auch ein Problem.
Das Traurige ist, dass aufgrund unseres Übergangsmodells nach der Diktatur in Spanien eine politische Kultur geschaffen wurde, in der man gleichzeitig Demokrat sein und den Frankismus verteidigen konnte. Das geht nicht. Entweder bist du das eine oder du tust das andere.
Statt Aufarbeitung gab es eine Amnestie und Schweigen. Doch was heute daraus gemacht wird, dafür trage jede Spanierin und jeder Spanier die Verantwortung, meint Silva.
Niemand, nicht eine einzige Person hat wegen dieser Verbrechen jemals vor Gericht gestanden. Wir sind Erben dieser Straflosigkeit und was wir anlässlich des 50. Todestages von Franco besprechen müssen, das ist, was wir mit dieser Kultur machen. Werden wir sie unseren Kindern als Erbe hinterlassen oder werden wir sie ein für alle Mal beenden?
Aus Madrid war das Milena Pieper. Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons von Gregor Sander.
Das neue Jahr ist noch jung und die guten Vorsätze stehen noch aufrecht und unangetastet im Raum, behauptet Christiane Rösinger in der Taz. Weil sie aber ihre Pappenheimer kennt, rät sie ihren Leserinnen und Lesern, sich kleinere Ziele zu setzen, kleinere Zeitabschnitte zu wählen. So hat sich seit einiger Zeit die Mode etabliert, einen Dry January einzulegen. Dieses modische Nichttrinken bringt Christian Meyer in der Tageszeitung Die Welt zum Schäumen. Januar ist der Monat, in dem Trendbewusste keinen Alkohol trinken. In Medien gibt es nur noch zwei Extreme, die Betrunkenen und die Nüchternen. Und das bedeutet eben, dass das Trinken von Alkohol gleichgesetzt wird mit Kater, Ekstase, Absturz. Drunter geht es nicht, weil vermeintlich nur noch das Extrem die Neugier weckt. Der Weltautor will sich seinen Absacker aber auch im Januar nicht nehmen lassen und bittet um Folgendes. Es wäre lebensnäher, wenn die Vernünftigen öfter mal mitgedacht würden, statt so zu tun, als lebten wir in einer Welt des Entweder-Oder. Direkt neben diesem Artikel in der Welt interviewt Lena Karger den Psychiater und Leiter des Fachbereichs Mind and Brain an der Charité, Henrik Walter, der sich mit Ratgeberbüchern auseinandergesetzt hat und dabei auf die Formel No Fun, No Change gestoßen ist. Bei allem guten Willen mit den Vorsätzen sollten wir beachten, dass Sport schon während der Ausübung Spaß machen muss, um langfristig dabei zu bleiben. Und gesunde Ernährung sollte eben auch gut schmecken. Und dann gibt es ja auch noch die Menschen, die unabhängig von der Jahreszahl und Jahreszeit am liebsten auf dem Sofa lümmeln und lesen. Auch die sind angeblich bedroht. Deutsche sind eher lesefaul, klagt die Taz, und der Berliner Tagesspiegel erklärt uns das so. Jeder sechste Mensch in Deutschland liest keine Bücher. Das geht aus einer am Dienstag vorgestellten repräsentativen Umfrage hervor, die im Auftrag des Hamburger Online-Händlers Galaxus erstellt wurde. Demnach kommen 33,2% der Befragten auf ein bis drei gelesene Bücher im Jahr. Nur die Hälfte möchte künftig mehr lesen. Vielleicht um die bessere Hälfte im Lande der Dichter und Denker zu motivieren, besprechen die Feuilletons vom Mittwoch Bücher, dass die Rübe nur so raucht. Der so umwerfende wie anstrengende Roman Europas Hunde von Aljert Bararevich bekommt in diesem Jahr den Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung, erklärt etwa Sigrid Löffler in der Süddeutschen Zeitung. Bararevich musste aus Belarus fliehen und vermischt auf fast 800 Seiten die Gegenwart und Zukunft seines Heimatlandes mit den großen Dichtern und Denkern Europas. Das liest sich streckenweise recht vergnüglich, zumal ein angenehm prickelnder osteuropäischer Zynismus den ganzen Roman als Basso Continuo durchzieht. Ein ingrimmiger Sarkasmus, ein feixender Pessimismus, eine fidele Hoffnungslosigkeit, lobt Löffler. Der Berliner Tagesspiegel bespricht den neuen Wolf Haas. Wackelkontakt heißt der Roman und in ihm begleiten wir einen manischen Puzzlespieler mit einer Schwäche für Mafia-Bücher. In diesem Roman ist die äußere Form mindestens genauso wichtig wie das, was Haas erzählt, wenn nicht wichtiger. Auch die Sprache und bestimmte Formulierungen sind ganz der Form untergeordnet, stellt Gerrit Bartels zufrieden fest. Wem das alles zu theoretisch klingt, dem empfiehlt Hubert Winkels in der SZ den dritten Teil von Julia Schochs Romanfolge Biografie einer Frau. Schoch will die Liebe bis zum Äußersten. Sie gründet und spiegelt alle Geschehnisse in den Motiven der erotischen Liebe zwischen den Menschen. Es ist die einzige Kraft, die mit der wachsenden Kraft der selbstreflexiven, erzählerischen Durchdringung der Welt mithalten kann, schwärmt der SZ-Kritiker. Und wir leihen uns für den Schluss den Titel dieses Julia-Schoch-Romans und stellen ihn als Motto über das hiermit ausgerufene Lesejahr 2025: Wild nach einem wilden Traum.
Der Blick in die Feuilletons von Gregor Sander. Und das war's, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckart Rölke. Guten Abend.